Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Walter Dürr zu Ihnen, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung von Peter Malgo. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir wollen nun aufstehen und ich lese einige Worte aus der Schrift zu der Botschaft von Walter Dürr unter dem Thema »Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht«. Ich lese aus Lukas, Kapitel 9, Vers 23. Da sprach er zu ihnen allen, »Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.« Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Wer sich aber mein und meiner Worte schämt, des wird sich des Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und seines Vaters und der heiligen Engel. Und dann aus 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Dieses Bekenntnis schrieb Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Das geschah etwa 56 nach Christus, also das sind 1944 Jahre her, dass Paulus dies sagte bei seinem dritten Besuch in Korinth. Ich möchte dazu noch ein paar Verse lesen. Das ist aus Römer 1,16. Ich lese ab Vers 13. Ich will euch aber nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen, bin aber verhindert bisher, dass ich auch unter euch Frucht schaffte, gleich wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen und der Unweisen, darum so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubensleben. Dass der Paulus sich vorgenommen hat, nach Rom zu gehen. Er hat sich das oft vorgenommen, steht im Römer 1 geschrieben, aber bisher immer verhindert, diesen Besuch zu realisieren. Schon in Vers 10 und 11 schreibt er, das haben wir jetzt heute Morgen nicht gelesen, und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wollte, dass ich zu euch käme, durch Gottes Willen. Denn mich verlangt euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas geistlicher Gabe euch zu stärken. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also sein Wunsch, Rom zu besuchen, entsprang nicht einem Tourismusgedanken, geschweige denn aus politischen Gründen, nein, sondern dem eines fürsorgenden Vaters, eines Sämannes, denn ohne Saat gibt es keine Ernte. Im Mikros habe ich mir so einen kleinen Rahmen gekauft, so Pikierrähmchen mit 30, 40 Vertiefungen. Und da habe ich mit meinem Sohn, da säen wir ab und zu ein paar Maiskörnchen und ein paar Weizenkörnchen. Und jetzt haben wir auch Zitronenkerne haben wir rein. Aber es braucht Geduld. Ich schaue immer wieder, ist schon was da, ist noch nichts da. Wir gießen wieder ein wenig und plötzlich sehen wir ein ganz kleines Pflänzchen. Und das von der Zitrone, das Zitrone ist was Bitteres, enthält aber viel Vitamin C, gell? Das glänzt wieder anders, wie das jetzt vom Mais. Das hat eine ganze Mais hat eine ganz andere Struktur, kriegt eine ganz andere Art. Aber das ist so wichtig, dass wir überhaupt säen, auf dass einmal eine Ernte kommt. Wir haben ein kurzes Leben und da müssen wir säen, den guten Samen säen. Die schlechte Saat, die begegnet uns täglich. Die spüren wir auch im eigenen Herzen, was durch Adam und Eva, der Fall, was dadurch entstanden ist. Das lesen wir in den Zeitungen, es begegnet uns überall der Schmutz. Von dem haben wir eigentlich genug, oder? Also im Vers 13b sagt Paulus, dass ich unter euch Frucht schaffte, gleich wie unter anderen Heiden. Das möchten wir doch auch Frucht sehen. Was ist Frucht? Ich habe nachgeschlagen, Ralf Luther, neutestamentliches Wörterbuch, damit ich euch nicht meine Weisheit weitergebe. Er sagt, Frucht heißt das, was organisch aus einer Wurzel wächst. Es ist das Gegenteil vom Gemachten, vom Gekünstelten, von etwas, was man einfach so vom Gesteigerten. Man kann sich in etwas hineinsteigern und dann gibt es Emotionen und nachher fallen wir wieder ganz tief runter. Ein guter Baum, sagt er, bringt gute Früchte, sagt der Herr Jesus ja auch. Und nur ein guter Mensch vermag gut zu sein. Das heißt, es genügt nicht, dass das bewusste Streben, die Vorsätze, die Ideale des Menschen gut oder richtig sind. Der Mensch selbst, der Ganze mit allen unbewussten Trieben und verborgenen Seelenkräften, mit seinem Temperament, mit den letzten Wurzeln seines Wesens, muss göttlich geartet sein. Ist das nicht der Fall, so wird ein Menschenleben bei allen Idealen, bei allen Vorsätzen, bei allem Streben und Eifern doch nur Ungutes, Unreines, Ungeistliches zeitigen. Warum? Weil er, Ralf Luther sagt, weil er kernfaul ist. Das geschieht nur wurzelecht und einen gesunden Kern, der nicht stirbt, kommt nur durch das Wort Gottes, ein unverwelklicher Same. Durch die Wiedergeburt werden wir wurzelecht und dann kommt die Art, die geht einfach ganz normal von uns weg und springt rüber zu dem Nächsten. Nur so kommen Früchte des Geistes, wie der Paulus sie aufführt im Galaterbrief. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Im anderen Fall, wenn wir nicht wurzelecht sind, dann ist diese Frucht auch nicht vorhanden. Dann ist es eben nur gekünstelt. Aber nicht da, in Wirklichkeit. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, 16 zu seinen Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe. Also göttliches Leben fließt nur aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. So hat der Paulus es auch gemeint. Und ich denke ganz bestimmt, besonders in Anlehnung an Galater 2, 19b und 20. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nur so, wenn wir wesenseins mit ihm werden, dann kann ja Frucht gewirkt werden. Aber schauen wir noch ein bisschen in die Reisevorbereitungen von Paulus hinein. Ich möchte das dazu nehmen heute Morgen. Es war ja so ein langersehntes Gebetsanliegen von ihm gewesen. Rom, ich möchte nach Rom. Ich möchte Ihnen erzählen von Christus, wie das so in Erfüllung ging. In der Apostelgeschichte können wir davon lesen. Und es war wahrlich keine schöne Sache, bis sich dieses Gebetsanliegen, bis das sein Ziel erreichte. Da gab es vorher viele, viele Hindernisse zu überwinden. Da war er in Todesgefahr in Jerusalem. Wollte man ihn umbringen, weil er im Tempel war. Da war Anklage, da war Gefängnis, Verhandlungen, Verleumdungen. Da ging es durch stürmische Meer. Da kam es zum Schiffbruch, Schlangenbiss und dergleichen. Und dann war er nie allein, da war immer ein römischer Wachsoldat in seiner Nähe. So kam dieser Mann nach Rom. So können sich Gott gewollte Wünsche, Gebetsanliegen erfüllen. Das hat mich auch erschüttert. Für die man lange und sehr lange gebetet hat. Wir meinen dann, das muss dann so glatt hindurchgehen, da darf es kein Windchen, da darf es kein Gegenwindchen geben. Ja, wir bitten, und wenn der Weg dann so aussieht, wenn wir bitten, Herr, gestalte mich um und dergleichen. Ja, und wenn es dann so hindurchgeht, oh, da ertappen wir uns dann leicht mit dem Gedanken, aber so nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Gottes Wille. Doch, das ist Gottes Wille. Denn Paulus hat diese Romreise nicht erzwungen. Er hat sie immer wieder neu im Gebet dem Herrn anbefohlen. Und der Herr hat ihn geführt, da nach seinem Willen. Aber eben, zu unserem Lauf, da gehört auch das Leiden. Das Leiden, das gehört da dazu. Der Herr sprach zu Ananias, wie er zu Saulus gerufen wurde, der ein Paulus wurde, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und das sagen wir in unserer Jesus-Nachfolge. Oh, Herr, jetzt habe ich so lange gebetet, mein Gott! Warum jetzt so? Doch, gerade so. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Denn darin im Leiden offenbart sich der Echtheitsbeweis eines Christenlebens. Da sehen wir, guck, das ist echt. Der ist jetzt fest. Und wenn man ihn anschaut, dann geht sogar noch ein Strahlen von ihm aus. Man merkt, Mensch, der wird ja noch tiefer gewurzelt durch dieses Leiden und durch diese Krankheiten. Es ist ja nichts Gekünsteltes mehr, das ist abgelegt, das ist weg. Es ist ganz echt geworden. Er ist durch die Leiden innerlich erschüttert worden, bewegt worden. Wurzelecht geworden, wiedergeboren worden. Gott gebraucht diese Dinge und er gebraucht sie dann auch, damit wir bewährt werden darin. Das ist dann eine Kraft, das sind dann nicht wir. Dieses neue Leben, das ist er. Das ist eine Kraft von oben, wenn wir dann ausharren können. Wenn wir dann mehr haben wie die Welt, das ist dann er, das ist seine Kraft. Das ist nur möglich durch die Kraft des Geistes. Paulus sagt zu Timotheus, den Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und der Liebe und der Zucht. Darum sagt er zu Timotheus, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gebundener bin, sondern leide mit für das Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes. Schäme dich nicht, leide mit. In dieser letzten Zeit wollen wir mitleiden, es gehört beides zusammen. Paulus sagt, er uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christo Jesu vor der Zeit der Welt. Hier sehen wir eigentlich, dass wir Lieblinge Gottes sind, herausgerufen, abgesondert für diesen Dienst, für diese Aufgabe, das Evangelium zu treiben. Er sagt weiter, jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesu Christi, der dem Tode die Macht hat genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Unvergängliches Wesen ist in uns hineingekommen durch das Wort Gottes, durch die Wiedergeburt, durch Christus. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung, auch im Tode. Er sagt weiter, um dieser Ursache willen leide ich auch solches. Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir beigelegt ist, bis an jenen Tag. Da sind schon viele so gestorben. Ich weiß, an wen ich glaube. Wie heißen unsere Gebetsanliegen? Heute Morgen. Wir haben alle Gebetsanliegen als Christen. Und welche Anliegen bringen wir so wie Paulus vor den Thron Gottes? Immer wieder. Und bis heute hat es sich vielleicht noch nicht gegeben. Paulus hat ja unheimlich viel dafür gerungen. Psalm 37, 4 ist mir da eingefallen. Der Psalmist rät uns, befiehl dem Herrn deine Wege. Manchmal befehlen wir es dem Bruder und der Schwester an. Befiehl es dem Herrn an, dieses Anliegen. Und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Oh, das steht hier wunderbar. Das ist wie ein gutes Butterbrot. Das können wir reinbeißen. Oh, er wird's wohl machen. Aber wir's wohl machen, das haben wir jetzt bei Paulus ein wenig gesehen. Durch Sturm und Wind und Todesgefahr und Todesnöte hindurch. Oh, das macht schon nüchtern, wenn es so drunter und drüber geht. Wenn wir die Welt gar nicht mehr verstehen, aber dann immer wieder ein Wort zwischendrin bekommen. Er gibt wieder ein Wort des Trostes, ein Wort der Wegweisung auf dem Schiff. Paulus, keiner wird untergehen, nicht einer von den 276 Seelen. Und dann sagt er auch, sei stille dem Herrn, und warte auf ihn. Es ist nicht einfach, wenn der Sturm tobt, stille zu sein. Stille, jetzt stille sein. Und dann vor allen Dingen, entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Entrüste dich nicht. Paulus hat sich ganz sicher auch an diese Worte gehalten. Es war kein selbsterwählter Weg, es war kein selbsterwähltes Gebetsanliegen. Rom, er will nach Rom. Wir wissen, Paulus hatte ein feines Gespür für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sehen es in seinen Reiseplänen, wie er einmal unterwegs war, Apostelgeschichte 16. Da schreibt Lukas, dass sie unterwegs waren. Sie durchzogen aber Phrygien, die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren. Ach, was hatte denn der Paulus für ein Sehnen, die Gemeinde, zum Beispiel die Galater-Gemeinde zu besuchen. Der Geist Gottes verhinderte es. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Geist wehrte ihnen. Paulus hat es nicht. Er hat es nicht erzwungen. Hatten die Galater nicht nötig, in der Gnade Gottes unterwiesen zu werden? Und wie? Das hören wir nachher. Paulus erzwang es nicht. Paulus blieb am Herrn. Er ließ sich leiten. Paulus hielt sich an das Haupt, welches ist Christus. Epheser 1, 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er war kein Eigenwille mehr da bei dem Paulus, er war ein Überwundener. Der Eigenwille, der bringt uns um den Kampfpreis. Der Eigenwille, der bringt uns in Schaden und in Not hinein. Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und wir kennen die folgenden Verse, wo der Herr sagt, in meinem Namen haben sie geweissagt, in meinem Namen Dämonen ausgetrieben, viele Wunderwerke getan. Und der Herr Jesus sagt, ich habe euch niemals gekannt. Niemals. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Die haben sich nicht an den Herrn Jesus gehalten. Wie der Herr Jesus sagt, bleibet in mir, wo er immer wieder neu ermahnt, bleibet an ihm. Diese falschen Bekenner, und da kriegt man auch Angst, oder? Und Arbeiter schämten sich nicht, den Namen Jesu zu gebrauchen, obwohl sie sich in Wirklichkeit gar nicht an ihn gehalten haben. Sie haben gar nicht seine Worte gehalten. Eigentlich hätten sie sich schämen müssen, sollen über das, was sie da getan haben. Sie verkündigten ein Evangelium ohne Christus, ohne seine Gegenwart. Er war nicht dabei. Es war ein christusloses Evangelium. Das ist eine ganz ernste Sache. Vielleicht heißt es auch bei uns, zurück an den Ort, wo wir ihm die Treue brachen. Zurück an den Ort, wo wir ihm die Treue gebrochen haben. Wir sind vielleicht weitergegangen, aber immer noch in dem Zustand, wir haben ihm die Treue gebrochen. Hosea 4,1. Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue, keine Gnade, keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Gott, der Herr, erwartet Treue, auch im Neuen Testament. Das will er mir auch sagen. Er erwartet nicht mehr von uns, als dass wir in dem treu sind, in dem, was er uns eben anvertraut hat. Wann werden wir denn untreu? Vielleicht haben wir ganz treu begonnen. Ich denke, wenn wir ihn nicht mehr vor Augen haben, wenn wir oberflächlich werden, ich für mein Leben, dann kommen plötzlich auch unsere Interessen wieder in den Blickwinkel. Und dann bestimmt das plötzlich auch wieder unser Herz. Dann verlieren wir uns an Nebensächlichkeiten. Die Hauptsache tritt ganz einfach zurück. Dann geht's plötzlich auch um uns. Dann geht's plötzlich um unsere Ehre. Da ist dann kein Mitgekreuzigtsein mehr zu spüren und zu sehen. Und da entsteht eine falsche Jesus-Nachfolge. Da entsteht ein falsches gelebtes Evangelium. Entweder werden Dinge weggelassen und einfach unter den Teppich gekehrt. Ganz klare biblische Beispiele, wie wir das immer wieder sehen. Oder es ist einfach so, dass wir zu dem Jesus Christus von Nazareth ein Und dazusetzen. Da gilt nicht mehr nur die Schrift, der Glaube, der Herr Jesus Christus, sondern da heißt es dann Und. Die Bibel und die Überlieferungen, Gott und die Kirche, Christus zum Beispiel und Maria und die Heiligen, der Heilige Geist und der Papst und die Geistlichkeit, das Kreuz Jesu und die Anwendung der Sakramente, der Glaube und die guten Werke. Ich will nicht in die eine Seite rüberschlagen, aber doch einfach streifen. Es gibt solche Dinge, die nimmt man plötzlich mit in die Kirche hinein, in die Lehre hinein, die gehören gar nicht dazu. Wenn wir an die Mariologie denken in der katholischen Kirche, wie das sich in den Jahrhunderten hindurch immer mehr ausgebreitet hat. 1849 erklärt der Pius IX, unser Heil ist auf die heilige Jungfrau gegründet. So ist es, wenn Menschen etwas dazu tun zu dem, was in der Bibel geschrieben steht. 1891, Leo XIII, so wie niemand zum höchsten Vater kommen kann, außer durch den Sohn, so kann auch fast niemand zu Christus kommen, außer durch Maria. Dann wird die Maria zur Miterlöserin. Und dann heißt es 1943, Pius XII, sie hat ihn auf Golgatha, dem ewigen Vater, geopfert. Nein, der Vater hat ihn geopfert, seinen geliebten Sohn. So rum ist es richtig. Dann wird 1950 definiert der gleiche Papst das Dogma der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel. 1954, das Zweite Vatikanische Konzil nennt Paul VI. Maria Mutter der Kirche. 1979 genehmigt Johannes Paul II. Für Teile der Kirche den zweiten Pfingsttag als neues Marienfest. Maria, Mutter der Kirche. 1942 und 82 wird die Welt dem unbefleckten Herzen Marias geweiht. 1983 Krönung der Marienstatue in Jasna Gora. Es hat katholische Gläubige gegeben, die sind da aufgestanden und da war ein Mann, katholischer Dekan Anton Fischer, der den Mut hatte, diese Lehre als ein, und wörtlich sagt er, Attentat auf das ganze Neue Testament zu bezeichnen und als ein Stoß mitten ins Herz des Evangeliums Christi hinein. Er fragte, merkt man nicht, wie man auf diese Weise, indem man Maria immer höher hebt, Christus hinabzieht? Heißt das nicht, die Erlösung durch Christus als Flickwerk hinzustellen, das durch Maria erst seine Krönung erhält? Aus dem Buch von Ullmann, P.H. Ullmann, die Lehrentscheidungen Roms im Lichte der Bibel vom Telos Verlag, sind auch einige Gebete von Papst Paul II. Abgedruckt. In Mexiko betete er, Mutter der Barmherzigkeit, dir weihen wir unser Leben, unsere Arbeit, unsere Freuden, unsere Leiden und Schmerzen. Schenke unseren Völkern Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen, denn alles, was wir sind und haben, stellen wir unter deinen Schutz, o Mutter und Herrin. In einem anderen Gebet, du unsere Mutter, dir bringen wir das ganze Gottesvolk dar, dir weihen wir die Kirche der ganzen Welt. Wir bieten sie dir an als dein Eigentum. Du, die du in den Herzen der Menschen Eingang gefunden hast, mache diese Herzen zu deiner bleibenden Wohnstätte, jetzt und auch in Zukunft. Mach, dass wir dir in Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen vermögen. In Polen, du Kelch des Geistes, du Sitz der Weisheit, deiner Fürsprache danken wir die herrliche Vision und das Programm einer Erneuerung der Kirche in unserer Zeit. Lass uns immer tiefer unseren Brüdern im Glauben begegnen, mit denen uns so viel verbindet, wenngleich uns noch manches trennt. Gottlob trennt uns viel davon. O Mutter der Einheit, lehre uns immer vor die Wege, die zu ihm, zu Christus führen. O Mutter der Einheit, wer schenkt Einheit? Hier wird das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Hier wird der Geist Gottes außer Kraft gesetzt, der Sachwalter Jesu Christi. Das ist eine Umgehung. Dieser Teil, diese Dinge, ist eindeutig eine Umgehung des Kreuzes Christi. Der Paulus sagt an die Galater, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. So doch kein anderes ist, außer dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir, o drei Engel, vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermals, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Der Prüfstein des Evangeliums ist die Gnade. Gnade? Warum Gnade? Weil wir Sünder sind und weil es das stellvertretende Opfer ganz einfach gebraucht. Sonst werden wir nicht selig. Gott ist heilig, er muss die Sünde richten und er richtet sie. Er richtet sie an seinem Sohn, der nichts mit der Sünde zu tun hatte. Und der Sünder geht frei aus. Das ist Gnade. Uns ist Gnade widerfahren. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht Gnade und Gesetz, sondern sie ist allein Gnade. Denn sonst hätte Christus nicht sterben müssen für uns, wenn wir auch noch dazu hätten beitragen können. Warum dann Christus am Kreuz? Es ist interessant, Paulus sagt an die Galater, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Also da ist kein menschliches Zutun möglich, keine menschlichen Doktrinen, Da kann man nichts dazu tun. Es ist göttlich, es ist geistlich, es ist von Gott. Das sagt er auch, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht menschlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Das Evangelium ist nicht menschlich. Es macht uns geistlich. Es schafft eine Verbindung zu Gott. Petrus hat menschlich gedacht, wie der Herr Jesus ihm sagen musste, du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Das widerfahre dir nur nicht, hat er gesagt. Du sterbe niemals, tu das nicht. Doch, das musste sein. Wir merken, das ist kein menschliches Evangelium. Er musste ans Kreuz. Das Blut musste fließen. Gottes Gerechtigkeit forderte das. Was ist denn das Ziel des Evangeliums? Ich denke, wir wissen es alle. Gott hat doch so eine Sehnsucht nach dem Menschen. Sehnsucht nach Gemeinschaft. Manche nennt er seine Freunde. Wie hat er die Brücke geschlagen, schon im Alten Testament, durch die stellvertretenden Opfer, dass er Gemeinschaft haben konnte. Da war die Sünde ja nur zugedeckt. Das kam ja alles erst zur Füllung im Herrn Jesus Christus. Im Evangelium erfahren wir Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Denn Gott war in Christus, 2. Korinther 5, 19, 20, 21, und versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er rechnete ihnen die Sünde nicht zu. Wenn da jetzt die Engel Gottes kämen und würden an unseren Anzug, Hemd, Pullover, Krawatten, Kleider, wenn die ganzen Sünden, wenn die uns alle angeheftet würden mit so kleinen Visitenkärtchen, eins ums andere, stellt euch vor, was das für ein Chaos wäre hier drin. Stellt euch vor, wie wir hier hinausgehen würden. Ich denke, zuerst müsste man mal einen Schneider bestellen. Die müssten die Kleider größer machen, damit das alles hinpasst. All die Schuld, alle Übertretungen, die wir getan haben in unserem Leben. Stellt euch vor, was das wäre. Und da heißt es, und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gibt's keine Rechnung? Gibt's nicht so eine Dekoration? Gibt's nicht. Frei. Weiß, einmal ohne Tadel, ohne Sünde. Das hat er getan. Versöhnung. Sind wir versöhnt, auch untereinander? Ist der Geist der Versöhnung da in unserem Leben? Mit dem Vater und mit der Mutter mal schon zu Hause? Versöhnung untereinander. Fragen wir uns. Das müssen wir uns fragen, denn sonst kann es auch sein, wir beten, 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 beten und es ist keine Erhörung da. So bitten wir nun an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Im Evangelium sehen wir dieses Lamm Gottes, dass der Welt Sünde trägt. Er trägt unsere Sünden. Er wählt vor Grundlegung der Welt. Petrus, es ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen geschlachtet worden auf Golgatha, ins Feuer gebracht worden, das Brandopfer, das wurde verbrannt, in die Leiden hineingeführt. Und wer es nicht isst, der wird nicht leben. Wer diesen Christus nicht aufnimmt, der wird kein Leben haben. Er musste sein Blut geben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Sein Blut macht uns rein von jeder Sünde. Das geschieht, wenn wir zum Kreuz kommen. Dort hing der Gerechte für uns. Das Evangelium, da ist Licht drin. Licht, er ist das Licht Und wenn wir zu ihm kommen, wir merken es, was dann passiert. Dieses Licht, es bräunt uns nicht, wie so, wenn man in den Ferien war. Das ist auch schön, das Licht, das bräunt, gell? Aber dieses Licht des Evangeliums, das hat so eine Kraft, dass es uns erbleichen lässt. Passiert euch das manchmal auch? Unterm Wort, plötzlich werden wir bleich, weil wir es fast nicht mehr aushalten unter diesem Wort, weil es so tief in unser Herz hineingehen will, uns verändern will, und dann schließen wir die Türen. Oder dann denken wir, hoffentlich ist das bald vorüber, dass ich wieder feststehen kann. Daniel, ein Freund Gottes, er sagt, und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Er hatte eine Erscheinung des Herrn. Und er sagt, es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Daniel, ein Freund Gottes, so hat ihn die Gegenwart des Lichtes, so hat sie ihn niedergebeugt. Das ist das Evangelium. Das ist diese Kraft Gottes. Ich war gestern wieder einmal im Wald, nur für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und da wollte ich mir so einen Weg bahnen, da vor Pfäffikon, linker Hand auf dem Hügel da oben, 2-3 Kilometer vorher, die Bäume kreuz und quer übereinander und untereinander. Ich bin durch manches durchgekrochen. Also, ich kann euch sagen, erschlagen. Sie liegen alle da wie erschlagen. Das ist ein Wehen, das ist der Wind Gottes. Er kann uns erschlagen. Da liegen sie, die Jungen, und da liegen sie, die Alten und die Großen und die Starken, alle da niedergelegt, zerrissen. Das ist furchtbar. Ich denke manchmal so im Stillen, seine Güte ist ja so groß. Aus dem Holz macht man wieder Möbel, gell? Und ich denke für mich so, wird dann vielleicht auch Tische gemacht, nicht? Wenn da die Spötter dran sitzen an dem Tisch und so ihre schlüpfrigen Witze reißen, wenn die wüssten, mit was für einer Geschwindigkeit der Herr dieses Holz dann niedergelegt hat. Mensch, die würden einmal schweigen. Denen wird es vielleicht schwindelig werden. Und siehe, sagt Daniel, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und auf meine Handflächen kam. Es ist seine Güte und seine Treue, die uns wieder aufstehen lässt, die etwas Neues aus uns macht, uns sogar einen Auftrag gibt. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt. Das Evangelium Gottes, das Evangelium Christi. Ich schäme mich nicht, sagt der Paulus. Warum? Weil es ihn zur Buße geführt hat. Er hat die Güte erkannt, die darin verpackt ist. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Sie hat aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Gott war gütig, Gott war geduldig in seinem Leben. Er sagt an anderer Stelle im Galaterbrief 1,15, da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleibe an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden und so weiter. Was war da für eine Güte, für eine Gnade, für eine Geduld, für einen Langmut im Leben des Saulus von Tarsus? Das ist auch Evangelium. Er ist ein verzehrendes Feuer. Wir sollen den nicht abweisen, der da redet im Hebräerbrief. Weise den nicht ab. Er will wiederherstellen. Es geht um die wiederherstellende Gnade durch den Samen des Wortes. Durch die Wiedergeburt werden wir Gottes Kinder. Durch die Wiedergeburt werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. So werden wir sein Eigentum. So werden wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so werden wir durch diesen Heiligen Geist werden wir hineingetauft in den Leib Jesu Christi, ob Jude oder Heide, Jude oder Grieche, Sklave oder Freie. Durch diesen einen Geist hineingetauft in den Leib Jesu. Und nicht alle haben darin die gleiche Aufgabe. Paulus sagt es so schön, nicht alle können Auge sein. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Wir brauchen einander. 1. Korinther 12, 22. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Ich möchte an dieser Stelle Mut machen. Wir haben heute Morgen den Chor gehört und es war was Wunderbares. Wie ich hier hereinkam, habe ich gedacht, oh, so wenig Leute, meine Zeit, wenn sie vielleicht wegen dem Walder nicht gekommen sind, da wären sie doch wenigstens wegen dem Chor gekommen. Denke nicht, auf mich kommt es nicht an. Das stimmt nicht. Jedes Glied ist wichtig. Wir haben einen Bruder unter uns, der fast die Hand verloren hat. Der könnte euch ein Lied singen. Die ganze Familie, sie merken, was da fehlt, was das ausmacht. Wir sind nicht die Trompete im Chor. Ich will euch etwas zeigen. Das habe ich gekauft. Das ist mehr für Kinder. Ich will nicht der Rattenfänger von Hameln sein. Ich könnte jetzt vielleicht sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Es ist die sanfte Stimme, die kleine Stimme ist genauso wichtig wie die kräftige Stimme der Fanfarenstoß. Aber die Kleine darf auch nicht fehlen. Das weiß der Dirigent am allerbesten. Er weiß es. Und wenn es mal daneben geht, so ist es auch kein Unglück. Denn wir sind Menschen, Menschen, die von der Gnade Gottes abhängig sind. Es gibt einen Weg der Wiederherstellung. Wenn wir den richtig gehen, erfahren wir Wiederherstellung auch in unserer Jesus-Nachfolge. Aber nochmal zu der leisen Stimme. Vielleicht hast du diese Stimme. Ein Wort zur rechten Zeit. Das Wort für den, der Trost braucht. Das kann ein Wort sein unter Tränen. Nicht dieses Laute. Wie gesagt, es braucht auch das Laute. Wichtig ist, denke ich, es kommt von Herzen. Ich habe noch etwas dabei. Vergesst es nachher. Damit will ich mir keine Namen machen. Aber es kann auch mal schrill tönen. Zumindest in unseren Augen. Wir denken, oh, das war ein schrilles Bekenntnis. Ich denke, wenn es von Herzen ist, kann es auch mal schrill sein. Gott wird es gebrauchen. Gott wird es zum Segen gebrauchen. Und Gott wird das lebendig machen, was wichtig ist für den Sünder, der es eben nötig hat. Aber schweigen wir doch nicht. Schäme dich nicht, wie Paulus gesagt hat, des Evangeliums Christi, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Paulus sagt auch, wir sind Schuldner. Wir kennen den Weg zum Heil. Er hat den Weg gebahnt, den hat nicht irgendein Philosoph gebahnt, und so weiter mit menschlichen Gedankengängen, nein. Er ist der Pionier des Geistes. Er ist einen Weg gegangen, den vor ihm noch nie ein Mensch gegangen ist. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und schon als er Mensch wurde, hat man ihn verfolgt. Aufs Äußerste, man wollte ihn umbringen. Vom Satan versucht, in die Wüste geführt, auf die Zinne geführt. Auf einen hohen Berg geführt. Man hat ihm alles versprochen. Er hat widerstanden, gehasst, verfolgt. Er fiel in Agonie, in Gethsemane. Sein Blut war wie Schweißtropfen. Alles für uns. Es ist dieser eine Weg. Das ist der lebendige Weg. Er war so in Not, dass ihn sogar ein Engel stärken musste, dort in Gethsemane. So hat dieser Weg ausgesehen zum Kreuz. Das ist der eine Weg, der zum Heil führt. Paulus sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Wir dürfen nicht bei Menschen stehen bleiben. Wir dürfen da nicht schweigen. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Der Herr Jesus sagt im Matthäusevangelium, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar vor unseren Augen. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Haben die hohen Priester und die Schriftgelehrten Angst bekommen? Haben sie gemerkt, das gilt ihnen? Durchs Gesetz werden wir nicht gerecht, sondern alleine durch die Gnade, durch Christus. Petrus sagt es vor dem Hohen Rat, dort in Jerusalem, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und dann kommt Vers 12, und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist das Wort vom Kreuz. Den einen eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Der Herr Jesus lädt ein. Auch heute Morgen lädt er uns ein, um selig zu werden. Wer noch nicht selig ist, er lädt ein, um selig zu werden. Er zwingt niemand. Auch unsere persönliche Jesus-Nachfolge, es ist etwas Freiwilliges. Wir müssen uns in der Stille immer wieder neu entscheiden. Ich muss mich entscheiden, will ich es jetzt haben oder will ich es nicht haben? Herr Jesus sagt, es ist freiwillig. Bedenkt es. Wenn wir das jetzt aufhalten, dieses Evangelium, das Menschen retten will, auch durch unser Leben, was dann? Wenn wir den Arzt aufhalten, der das rechte Medikament für einen Verletzten hat, was dann? Wenn wir ihn daran hindern zu helfen, was dann? Das Ding wird aktuell, wenn wir die Hilfe brauchen und jemand verwehrt das, dann wird das höchst aktuell. Es heißt, die Wahrheit, Römer 1,18, sagt der Paulus, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Da will ich nicht lange darüber reden. Da will ich mich auch innerlich schämen über meine oberflächliche Nachfolge Jesu. Ungerechtigkeit. Die Welt, die Zunge ist schon eine Welt von Ungerechtigkeit. Dadurch wird der Geist Gottes gedämpft. Dadurch kann er nicht wirken. Der Geiz, alles Unreine, alles Eigensinnige, alle Vermischung, auch in unserem eigenen Leben, das hemmt den Lauf dieses Evangeliums, wo der Paulus sagt, dass es eine Kraft Gottes ist, die das selig macht. Petrus sagt über diese Leute, über die Spötter, die das Evangelium aufhalten, Brunnen, sie sind wie Brunnen ohne Wasser. Wolken vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist, eine dunkle Finsternis in Ewigkeit. Es sind jetzt offensichtliche Spötter gemeint, die nichts vom Herrn wissen wollen. Aber wir werden auch Schaden leiden, wo wir das Evangelium, wo wir es gehindert haben, wo ich es in meinem Leben gehindert habe, dass es nicht so klar auch zu dem Nächsten kommt. Schämen. Ich denke, ich muss mich auch schämen. Es lernen, mich zu schämen über die Gemeinschaft mit dem Herrn. Vielleicht müssen wir uns einmal, tun wir uns einfach selber mal wieder prüfen, wie wir da innerlich zu ihm stehen, zu unserem Herrn und Heiland. Es ist manche Züchtigung in unserem Leben da. Er züchtigt uns, er prüft uns, damit es anders wird, er reinigt uns, er belehrt uns, damit wir seine Gebote halten, Er tut es auch, um uns zu bewahren. Es ist nicht immer Sünde, wenn jemand krank ist. Es ist dem Paulus selber ein Pfahl ins Fleisch gegeben, damit er sich nicht überhebt, damit wir nicht nur reden, sondern dass es wirklich von Herzen kommt, gibt er einen Pfahl ins Fleisch hinein. Wir werden vorsichtig, weil Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollten, auch in der Familie. Wir werden plötzlich vorsichtiger. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort, sagt der Psalmist. Wir möchten doch ein Segen sein. Ich glaube alle, wir möchten ein Segen für den Herrn sein. Aber wir suchen den Segen oft an der falschen Stelle. In Daniel 3 lesen wir von den drei Männern, Schadrach, Meschach und Abednego. Die sind in den Feuerofen gekommen. Und dadurch hat der Herr sie groß gemacht. Durch Leiden hat er sie groß gemacht. Paulus sagt in 1. Korinther 6, 2, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Und da meinen wir haben die Züchtigung nicht nötig. Wenn wir das sehen, wir brauchen das sich reinigen lassen, das sich bewahren lassen, das sich belehren lassen, das sich schämen, das geprüft werden. Das brauchen wir, denn wir sind berufene Leute. Der euch berufen hat, 1. Thessalonicher 2, 12, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ich möchte schließen mit dem Segenswort von Petrus in 1. Petrus 5, 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Wir brauchen diese Tiefen. Josef hat sie gebraucht. Der Hiob hat es erlebt. Wir brauchen dieses in den Staub gelegt werden. Wie Paulus dann sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der Herr zu Paulus, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!